Wirtschaftswachstum stagniert. Dieses Jahr wird es vermutlich wieder etwas schrumpfen. Die Analyse ist ja da. Wir brauchen viel mehr Investitionen in Infrastruktur. Die Energiewende läuft nicht so, wie sie sollte. Warum dann nicht mehr investiert wird? Von außen sehr schwer sozusagen nachzuvollziehen, warum Deutschland, das jetzt jahrelang doch der Motor war, es nicht auf die Reihe bekommt.
Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.
Wie auch schon die vergangenen Jahre wurde es 2024 nicht ruhig. Die deutsche Autoindustrie geht durch eine schwere Absatzkrise. Donald Trump wurde erneut zum US-Präsidenten gewählt und in Deutschland zerbrach die Bundesregierung. Aber es gab auch positive Nachrichten. Die Inflation hat sich auf etwa 2% eingependelt und der Arbeitsmarkt zeigt sich immer noch erstaunlich robust. Zu diesen und anderen Themen sprechen wir heute mit ZDW-Präsident Professor Achim Bambach. Er ist unser Gast beim ZDW-Podcast. Als Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sitzt er nah an den Entscheidungsträgern und berät diese. Außerdem wurde er kürzlich in den Deutschen Ethikrat berufen. Wir sind gespannt, was Achim Bambach dazu zu sagen hat. Mein Name ist Bastian Thüne. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast, dem Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Ja, hallo Achim. Schön, dass du uns dieses Jahr wieder besuchst. Du warst ja jetzt zuletzt auf Forschungsreise in Rom, Paris und Madrid. Welche Stadt hat dir denn am besten gefallen?
Jede Stadt hat mir auf ihre Art gefallen. Ich war ja da an den Universitäten und Forschungsinstituten und es ist schon klasse, was sich da tut. Also Paris hat eine richtig große Forschungslandschaft aufgebaut in den Wirtschaftswissenschaften. Und Rom und Madrid, die haben sozusagen, die müssen ein wenig aufholen. Also in Italien ist die starke Uni eigentlich in Mailand. Aber Rom hat jetzt doch sehr gute Leute bekommen, auch interessanterweise eine eigene Forschungsinstitution mit Unterstützung der Banca d'Italia. Und dasselbe ist in Madrid auch. Also die Banco de España hat da auch ein CEMFIA, ist das in Madrid, unterstützt. Das sind Spitzenforscher, also wirklich, die kommen aus den USA. Spanien, bei dem Einaudi-Institut in Rom sind es Italiener. Und die bauen da richtig gut was auf. Also es sind sehr spannende Orte aus Wissenschaftsperspektive.
Und aus privater Perspektive?
Die Städte sind schon ein Hammer. Also das ist in Paris, da habe ich fast alles mit dem Fahrrad gemacht, weil mittlerweile überall Fahrradwege sind. Das war auch ein ganz spannendes Erlebnis. In Rom habe ich auch angefangen mit dem Fahrrad. Da haben mir alle gesagt, das wäre ja verrückt, weil da ist der Verkehr so wild, dass man doch nicht mit dem Fahrrad fahren sollte. Bin ich viel zu Fuß gelaufen. Und Madrid mit Bussen, U-Bahn, das hat funktioniert. Aber die Städte, das sind halt schon Metropolen. Ich war ja in den Wirtschaftsministerien, also die Politik ist da. Da habe ich mit denen gesprochen, ich habe mit den Zentralbankern gesprochen. Und durfte auch mit den Botschaftern reden. Das ist ganz interessant, von den Botschaftern so einen Blick auf die Wirtschaftslage in den jeweiligen Land zu bekommen aus einer deutschen Botschafterperspektive. Und eine Sache vielleicht, alle drei sind doch sehr stark Deutschland fixiert. Deutschland ist das größte Exportland, sowohl für Italien als auch für Frankreich. Bei Spanien sind wir Nummer zwei nach Frankreich. Das heißt, wenn hier in Deutschland die Wirtschaft nicht so zieht, wie sie sollte, dann spüren die das sehr direkt.
Das ist ja auch interessant, dass du dann in den Städten schon sehen konntest, wie sich das im Alltag auswirkt. Also beispielsweise Verkehr, Klimawandel. Frankreich setzt dann viel auf Fahrradwege. Rom etwas chaotischer und Madrid hat ein gutes Öffentlich-Personennahverkehr. Jetzt ist ja auch einiges Weltpolitisches oder Deutschlandpolitisches passiert, während du in den Städten warst. Trump wurde zum zweiten Mal zum amerikanischen Präsident gewählt und in Deutschland zerbrach die Ampelkoalition. Jetzt hattest du ja die Chance, dir hautnah die Eindrücke von unseren Nachbarn da einzufangen. Wie blicken die denn auf unsere Umbrüche und auf die weltpolitischen?
Ja, ich würde sagen, wenn ich so die Medienlandschaft verfolge, etwas gelassener. Also Italien und Spanien wachsen beide sehr stark. Spanien ist die Arbeitslosigkeit von, ich glaube, es waren 26% auf jetzt 11% gefallen. In Italien hat Draghi doch eine ganze Reihe von Reformen angestoßen, auch mit Unterstützung von europäischen Mitteln, das muss man schon sagen, sowohl in Spanien und Italien, aber die wirken auch. Das sieht man da. In Frankreich war es so eine gemischte Stimmung. Die Realwirtschaft läuft eigentlich ganz gut. Also wir sehen das bei den Direktinvestitionen. In Frankreich wird mehr investiert als in Deutschland mittlerweile. Macron hat da sehr viel gemacht, die Unternehmen dazu zu bringen, in Frankreich zu investieren. Auch da ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Aber wie sagte der Premierminister Michel Barnier, neulich im Parlament, über allem schwebt das Damoklesschwert der hohen Schuldenlast. Also die kriegen den Haushalt nicht hin, die Regierung ist sehr instabil. Also die haben innenpolitische Probleme, an denen sie arbeiten. Im Hinblick auf die Weltwirtschaft sind sie etwas gelassener, liegt allerdings auch daran, also zum einen, weil die bessere Wirtschaftsdaten haben und sie sind nicht so exportlastig wie wir. Also diese ganzen geopolitischen Spannungen treffen Deutschland natürlich um ein gutes Stück stärker, als es die anderen Länder treffen.
Jetzt hast du ja gesagt, dass Deutschland ein sehr wichtiger Handelspartner ist, und dann wird es ja zumindest Frankreich und Italien, aber auch Spanien dann indirekt treffen. Hatten die Leute, mit denen du da gesprochen hast, Befürchtungen, weil jetzt die Ampelkoalition zerbrochen ist?
Ja, also zumindest haben die also ein großes Unverständnis, was in Deutschland passiert. Also die jetzt nicht, weil die Koalition zerbrochen ist, deswegen vermutlich auch, aber Deutschland jetzt seit Jahren ist das Wirtschaftswachstum stagniert. Dieses Jahr wird es vermutlich wieder etwas schrumpfen. Und warum? Die Analyse ist ja da. Wir brauchen viel mehr Investitionen in Infrastruktur. Die Energiewende die läuft nicht so, wie sie sollte. Warum dann nicht mehr investiert wird? Also die Frage kam schon von allen Seiten. Und das ist von außen sehr schwer sozusagen nachzuvollziehen, warum Deutschland, das jetzt jahrelang doch der Motor war, es nicht auf die Reihe bekommt.
Okay, also die denken, dass der Motor noch nicht ganz aus ist, sondern dass er stottert und fragen sich, warum da nicht mehr gemacht wird.
Genau, also die, ich glaube, konkret geht es schon darum, also das Thema Schuldenbremse war die ganze Zeit Thema. Der Versuch der Erklärung, dass die Schuldenbremse natürlich die Stabilität in Europa schafft, das wird auch gesehen. Das ist auch, glaube ich, eine große Leistung, sollte man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite, was haben wir von Stabilität, wenn die Wirtschaft nicht nachziehen kann? Und dann müssen die Mittel halt auf andere Art zur Verfügung gestellt werden, wenn man nicht die Schuldenbremse leugnen muss. Vielleicht kommen wir nachher auf die Schuldenbremse sprechen, aber das war immer Thema in den Gesprächen. Am Ende war es, warum wird nicht mehr investiert in Deutschland?
Okay, die Schuldenbremse wollen wir nachher noch drüber sprechen. Ich würde jetzt, da wir auch schon bei der EU waren und bei deiner Reise, noch mal kurz auf die EU zurückgehen. Du hast ja schon den Namen Draghi genannt und er hat ja Anfang September den sogenannten Draghi-Report veröffentlicht. Und dort hat er 170 Empfehlungen gegeben, wie man Europa als gesamten Wirtschaftsraum stärken kann. Was denkst du, welche Ansätze sind besonders gelungen in dem Draghi-Report und wo siehst du Kritikpunkte?
Das Problem mit den ganz vielen Empfehlungen ist natürlich, dass irgendwas ist immer dabei und was man gut findet, irgendwas, was man schlecht findet. Insofern würde ich es eher auf der allgemeinen Ebene sagen, in welche Stoßrichtung geht der Bericht. Und das eine ist also eine sehr gute Analyse der Situation. Wir laufen in den USA hinterher und in Teilen auch China. Und zwar nicht nur die letzten 3-4 Jahre, sondern schon die letzten 20 Jahre. Und das legt der Bericht sehr klar dar, ist sehr gut empirisch aufgearbeitet. Das ist wirklich sehr schön. Wir haben den hier am ZDW, wir haben ja ein Webinar dazu gemacht und aus den verschiedenen Richtungen, aus der Innovationsrichtung, aus der Umweltrichtung, aus der Sicherheits- oder Resilienzrichtung und aus finanzpolitischer Sicht. Das war eigentlich ganz schön, dass wir auch durch die Bank so das gesagt haben, die Analyse, die ist gut. Die Frage ist, was macht man dann? Was folgt aus dieser Analyse? Also vielleicht noch ein Punkt zur Analyse. Wir haben in den letzten 20 Jahren war das Wachstum in den USA 50% höher als in Europa. Also 2% statt 1,4%. Und in Europa waren es eigentlich die Osteuropäer, die uns geholfen haben, dass der Abstand nicht größer geworden sind. Also wenn man nur Deutschland, Frankreich, Italien vergleicht, wäre der Abstand noch ein gutes Stück größer. Und Draghi hat auch seine drei Hauptpunkte, sind Schließung der Innovationslücke zu den USA und auch China mittlerweile. Ein Plan für Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit, das ist jetzt das Schlagwort in der EU, alles mit Wettbewerbsfähigkeit zu machen. Und der dritte Punkt ist Erhöhung der Sicherheit und Verringerung von Abhängigkeiten, also zum Schlagwort der Resilienz. Und vielleicht, wenn ich auf die drei Punkte eingehe, weil das sind sozusagen die Kernbestandteile seines Berichts. Das eine ist die Innovationslücke. Da hat auch Letta in seinem Bericht sich stark zu geäußert. Wie wird Europa innovativer? Ganze Reihe von Maßnahmen. Die Kapitalmarktunion, dass wir die Finanzierung hinbekommen. Er möchte mehr von diesen IPCEIs, Important Projects of Common European Interest, das ist das Instrument, was die EU hat, damit die Länder zusammen in Forschung und Entwicklung investieren können. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt da ist, er spricht das auch an, ist die Bürokratisierung, die gerade unsere kleinen Unternehmen rausnockt. Die großen Unternehmen können das stemmen, aber die kleinen haben damit echte Probleme. Also es ist Datenschutzregelung, die KI-Verordnung, die schnürt auch mehr zu. Und interessanterweise, diese Innovationslücke ist nur im Digitalbereich. In den anderen Bereichen gibt es diese Lücke nicht. Das ist eigentlich ein Digitalthema, über das man hier reden muss. Zum zweiten Bereich, das ist, wie kombiniert man Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit? Vielleicht da die Good News sozusagen, Europa ist Innovationsführer bei sauberen Technologien. Und das ist, ich glaube, auch sozusagen eine Leistung. Und da ist auch die Stärke von Europa, wir sind ja nicht stark in Ressourcen, sondern eigentlich im Humankapital, also in unserem Wissen. Allerdings, das zeigt der Bericht auch, wir haben Probleme, diese Technologien auf größere Maßstäbe zu skalieren. Viele Unternehmen gehen dann doch in die USA, weil es sich da dann mehr lohnt oder man schneller in die Größe kommt. Und gut, auch da eine Reihe von Maßnahmen, Energiekosten senken. Wie kriegt man das hin? Also zum Beispiel die Grenzkuppel stellen, also dass mehr zwischen den Ländern gehandelt wird an Energie, dass es mehr möglich wird, dass Energie fließen kann. Wir müssen den Wasserstoffnetze ausbauen. Das also hat eine ganze Reihe von Vorstellungen. Interessant fand ich, der Emissionshandel wird kaum thematisiert in seinem Bericht. Also dass wir diese Emissionszertifikate haben, die eigentlich recht gut funktionieren. Und 2027 soll ja dann noch ein zweiter in Kraft treten, ein Emissionshandel für Gebäude und Verkehr. Und wenn die beiden dann, also den einen, den wir haben, und dieser neue da sind, haben wir 80-90% der Emissionen im Handel. Und wenn das mal da ist, das ist ein Instrument, das sehr effizient ist, die amerikanischen Ökonomen zumindest hätten das gerne, die Amerikaner das nicht hinbekommen, politisch das umzusetzen, dann braucht man aber die anderen Regeln nicht mehr so unbedingt. Also ob wir dann das Verbrennerboot 35 haben oder 33 oder 38, ist dann nicht so wichtig. Das ist ähnlich wie unser Kohleausstieg. Da haben wir ja auch gekämpft, dass der 38 ist, oder wir, also ich habe nicht gekämpft, aber die Gesellschaft war ein riesen Streitthema. Jetzt hat EnBW gesagt, sie gehen schon vor 2030 raus, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt, wegen dem Emissionshandel. Also deswegen hat mich gewundert, dass er da kaum drüber gesprochen hat, weil das wirklich ein Marktwirtschaftsinstrument ist, um diese Transformation zu machen. Dritter Punkt, dann bin ich auch damit durch, das ist die Sicherheit, die Resilienz. Und da möchte Draghi sehr auf Außenhandelsinstrumente setzen. Also er hat so vier Industriearten klassifiziert, strategisch wichtig, regionale Produktion wichtig, so Infant Industries. Und dann bei den Infant-Industries zum Beispiel das ganze Repertoire der Außenwirtschaftsinstrumente, Zölle, Einfuhrverbote. Er will, dass man gezwungen wird, Joint Ventures zu machen bei diesen strategischen Industrien. Und da würde ich jetzt auf der Ebene sagen, dass also Europa und Deutschland insbesondere fährt eigentlich ganz gut daran, dass wir uns an die WTO-Regeln halten. Also das WTO ist nicht mehr so schlagkräftig, die Welthandelsorganisation, aber das heißt ja nicht, dass man sie aufgeben sollte und dass die Vorschläge von Draghi gehen weit darüber hinaus. Und da würde ich mir eine Diskussion wünschen, ob das wirklich sinnvoll ist, das sozusagen gegen diese WTO-Regeln zu machen. Ich denke nicht. Ich denke, wir sind ganz gut damit gefahren. Im Gegenteil, wir sollten noch mehr Handelsabkommen machen, was übrigens auch sagt, ja, damit wir unseren Handel verbreiten können und dann aber unter klaren Regeln. Das sind nun mal die WTO-Regeln.
Du hast jetzt einige verschiedene Themen angesprochen, über die wir alle sehr lange diskutieren könnten. Ich würde jetzt einfach noch mal kurz auf die Energiewende gehen. Momentan verursacht sie ja erstmal viele Kosten und viele Menschen in Deutschland sind deswegen auch unzufrieden und blicken dann vielleicht auch etwas neidisch auf die USA. Es kann aber auch sein, wenn sich das Ganze durchsetzt, dass ja dann Deutschland und Europa einen großen Wettbewerbsvorteil hat und weil sie halt die Transformation schneller vonstatten bekommen haben. Jetzt fand kürzlich die UN-Klimakonferenz COP29 in Baku statt. Kurz nachdem Trump zum Präsidenten gewählt wurde, der ist ja damals schon mal aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und jetzt mit der Bevölkerung, die das teilweise ein bisschen skeptisch sieht, weil erstmal die Energiekosten teurer werden. Wie schätzt du das ein und wie könnte es weitergehen, auch wenn jetzt zum Beispiel die USA gar nicht mehr so hinterher sind, hinter diesem Klimaabkommen oder gar aussteigen würden?
Ja, also vielleicht auf den ersten Punkt. Ich bin nicht so optimistisch, dass wir mit einer schnelleren Energiewende auf der Energieseite in Vorteil laufen. Energie wird teuer sein. In Deutschland ist Energie teuer und da laufen wir hinterher, weil andere Länder, selbst wenn die umstellen, bessere Möglichkeiten haben, erneuerbare Energien zu erzeugen. In Deutschland hat auf Nukleartechnologie verzichtet, andere haben die. Also wir werden kein Billigenergieland sein. Deswegen, das ist kein Teil der Erfolgsgeschichte der Transformation. Wo aber Potenzial für Erfolgsgeschichten sind, ist in Technologien. Da sind wir, habe ich ja eben erwähnt, Europa ist da führend. Die in Materialien, also da, wo wir Humankapital reinstecken. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn wir mehr auf Forschung und Entwicklung setzen würden, weniger auf grüne Produktion, weil am Ende sind es die sozusagen die Patente, unser Wissen, also man muss nicht alles in Patente fassen, aber dass wir da Marktführer sind, das ist das Entscheidende. Aber jetzt auf die Trump-Wahl. Sagen wir zur Klimapolitik, der europäische Emissionshandel, das europäische Instrument im Vergleich zum amerikanischen ERA, der Inflation Reduction Act, ist ein gutes Stück effizienter. Also die Amerikaner werden, wenn sie es durchziehen, viel höhere Ausgaben haben, als die Europäer das haben. Allerdings ist die Frage, ob sie es durchziehen, und Trumps Wahl setzt, also lässt daran Zweifel aufkommen, und ich glaube, das wird ja noch nicht so richtig gesehen, er setzt die europäische Klimapolitik unter massiven Druck. Und zwar haben wir ein Akzeptanzproblem. Also wenn in Europa jetzt wir weitermachen so wie bisher und Arbeitsplätze verlieren, und dann sehen wir, die Amerikaner machen keine Klimapolitik, die Chinesen machen was, aber der Peak ist noch lange nicht da, das sind steigende Emissionen aus China, dann wird sich der europäische Wähler auch fragen, ja, warum machen wir das denn? Und zwar aus gutem Grund, weil das macht natürlich keinen Sinn. Die EU hat 7% der Emissionen. Ja, also das macht Sinn, wenn man es gemeinsam macht, aber nicht, wenn man alleine da vorbrecht. Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass wir die Klimapolitik noch mehr darauf achten müssen, die so effizient wie möglich zu machen, also so billig wie möglich, dass es ohne Arbeitsplatzverlust geht, dass es mit Wachstum einhergeht, dass wir da auch Geschäftsmodelle entwickeln. Studien aus unserem Haus, auch aus anderen Häusern, aber aus unserem Haus zeigen, die Kosten der Klimapolitik, wenn man es effizient macht, sind zwischen 2-3% des Bruttoinlandsprodukts, des BIPs, bis 2030. Bis dahin wächst das aber vermutlich noch so um die 7%. Also grünes Wachstum ist möglich, aber man muss es effizient machen. Und effizient heißt, meines Erachtens, den Zertifikathandel ernst nehmen, der neue, der kommt, und nicht dann darüber hinaus noch 1000 Regeln und jedes kleine Teil regeln, weil das sind dann die ineffizienten Teile. Das ist dann nicht mehr da, Emissionen einsparen, wo es am günstigsten ist, sondern da, wo die Politik gerade Regeln entlassen hat. Und das ist dann meistens teurer, als wenn man es dann über diesem Handel macht. Also insofern, meine Lektion auch jetzt aus der Wahl von Trump ist, stark darauf achten, dass wir es effizient wie möglich machen.
Also marktwirtschaftliche Instrumente, Klimazertifikate, Handel, und dann können die Unternehmen selbst schauen, wie sie diese Wege erreichen, anstatt Vorgaben wie an Tag X Verbrennerverbot, an Tag Y Kohleverbot.
Genau, oder jetzt Flottenziele. Also das ist alles, ich will die nicht alle abschaffen, aber ich würde sie nicht, sozusagen, sie sind weniger notwendig geworden. Gut, der zweite Zertifikathandel, den gibt es ja noch nicht, der kommt ja 27 auf europäischer Ebene. Und da ist auch die Frage, ob die Politik den durchhält. Weil wenn da die Preise sehr hoch sind, dann wird Benzin teurer und dann kommt das sehr stark bei den Menschen an. Deswegen braucht das auch eine begleitende Sozialpolitik. Also es braucht begleitende Maßnahmen. Das ist jetzt kein einfaches Rezept, ja, was hier steht. Aber dann so zusätzliche Regeln, wie sei es die Taxonomie oder halt auch ESG-Reporting, also dass man sich seine Lieferketten genau anschaut, wo man da welche Einsparungen hat, dann steckt es in den Preisen drin. Jetzt ist Europa nicht allein in der Welt und man muss im internationalen Handel schon schauen. Es gibt halt keine weltweiten Preise dafür. Also insofern spielt auch der Grenzausgleichsmechanismus in Europa eine wichtige Rolle. Und es macht auch schon Sinn, sich die Lieferketten anzuschauen. Also das ist. Aber man sollte diese Regeln abklopfen, also wissend, dass wir diesen Emissionszertifikat handeln. Und das fehlt im Draghi-Bericht. Und das, glaube ich, fehlt in der Politik derzeit. Die Regeln werden für sich entworfen, nicht sozusagen nachrangig zum Emissionszertifikat handeln.
Jetzt hast du gerade das schöne Stichwort Regelabklopfen genannt. Und im Jahr 2023, also Ende des Jahres 2023, gab es das sogenannte Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse. Die Diskussionen um die Auswirkungen haben uns ja das ganze Jahr begleitet. Und hier gibt es ja auch viele Diskussionen, inwiefern die Regel in Stein gemeißelt sein sollte oder ob Deutschland sich vielleicht nicht doch etwas mehr verschulden sollte. Hattest du es ja auch vorhin schon angesprochen. Je nachdem, welche Partei bei der nächsten Bundestagswahl die Regierung stellt, wäre es ja möglich, dass die Schuldenbremse ausgesetzt würde. Könnte sich das Deutschland leisten?
Also, ich hatte als die Diskussion so hochkam mit Kollegen Heinemann, Friedrich Heinemann, der hier den finanzwissenschaftlichen Bereich leitet, einen FAZ-Artikel gemacht zur Schuldenbremse. Es ist natürlich eine Illusion zu glauben, wenn man keine Schuldenbremse hat, dass man die Schulden beliebig machen kann. Also es gibt sozusagen eine ökonomische Schuldenbremse im Sinne von, ab dann schießen die Zinsen hoch, ab dann greift die Instabilität. Die ist aber nicht so scharf. Und deswegen, man kann nicht sagen, die liegt bei 0,5%, bei 1% oder bei einer Schuldenlast von 100%. Da gab es eine Diskussion, ob da 90% die kritische Marke ist. Aber die ist nicht so scharf. Deswegen ist es natürlich viel sichtbarer, wenn wir eine im Gesetz gemeißelte Schuldenbremse haben. Deutschland hat eine wichtige Stabilitätsfunktion und die kommt schon zu kurz. Wir hätten die Eurokrise nicht überstanden, wenn Deutschland nicht finanzwissenschaftlich oder die Finanzen, die öffentlichen Finanzen so stabil gewesen wären. Merkel hat ja auch deswegen die Schuldenbremse damals aktiviert, ja, weil sie gesagt hat, in der Finanzkrise, und ihr könnt euch darauf verlassen, wir als Staat können zurückzahlen. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern letztendlich auch für die europäischen Nachbarn. Das ist, der Euro ist die gemeinsame Währung. Das ist nicht eine deutsche Währung, die wir haben. Aber da ist Deutschland, gibt die Stabilität. Allerdings, glaube ich, würden auch die Verfechter der Schuldenbremse zustimmen. Der Schuldenhaushalt in Deutschland mit 60%, der hat noch Luft. Also diese Stabilität kriegt man auch mit einer etwas erhöhten Verschuldung. Und wir sind halt jetzt in einer Transformation. Also die Schuldenbremse ist eigentlich geschaffen worden für ein, wo man sagt, das ist normales wirtschaftliches Handeln, und in der Konjunktur darf ein bisschen mehr Schulden machen, wie das ja auch sinnvoll ist, und zu guten Zeiten weniger. Es gibt Vorschläge, die zu erweitern. Ich bin ja im Wissenschaftlichen Beirat im Wirtschaftsministerium, da haben wir auch einen gemacht, das ist diese goldene Regel Plus, dass man sagt, für Nettoinvestitionen, also die normalen Investitionen, die sozusagen gerade das wiederherstellen, was wir schon haben, das muss aus dem Haushalt kommen, aber die Nettoinvestitionen, also das, was wir neu machen, da sollte man die Schuldenbremse aufweichen, beziehungsweise das mit einbauen in diese Schuldenbremse. Die Schuldenbremse hat keine Antwort auf die Transformation. Wir haben halt jetzt einen starken Investitionsbedarf in Infrastruktur, und der ist nicht business as usual, ja, also der geht darüber hinaus. Und insofern gibt es schon Gründe, zum Beispiel einen guten Grund, finde ich, einen Infrastrukturfonds aufzulegen. Übrigens auch auf europäischer Ebene, also der Ukraine-Krieg ist auch nicht business as usual, ein Wiederaufbaufonds auf europäischer Ebene, der dann schuldenfinanziert ist. Allerdings, ich finde die Kritik, das ist ja das, was die Schuldenbremsenverteidiger sagen wollen, aber dann schaut erstmal im Haushalt nach. Also wo haben wir denn im Haushalt Bedarf? Und weil wir haben Riesenprobleme mit unseren Sozialausgaben. Die Rentenausgaben werden sehr stark steigen. Also ich würde sowas als Gesamtpaket sehen. Also der Haushalt konsolidiert ist der falsche Begriff. Den Haushalt abklopfen. Wo haben wir den Spielraum im Haushalt? Und so, dass auch der nachhaltig ist. Und dann diese Fonds auflegen. Wir selber haben einen Vorschlag gemacht, das ZDW, zur Zukunftsorientierung des Kernhaushalts, also dass man sich im Haushalt auch anschaut, welche Ausgaben machen wir, die werden wegkonsumiert. Welche Ausgaben machen wir zum Beispiel für Bildung, die haben eine klare Zukunftsorientierung. Und auch da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man, also wenn man anfängt, über Fonds zu reden, über die Schuldenbremse anzupassen, sagt, aber dann lass uns auch den Haushalt anpacken, dass der mehr Zukunftsorientierung hat, dass wir nicht, das ist ja die große Sorge, dass wir konsumieren das, was wir haben, und es ist egal, was in 5 Jahren kommt. Also ist natürlich keinem egal, aber Politik denkt in Wahlzyklen, der Wähler wird immer älter. Da gibt es schon eine Tendenz dazu, das Geld auszugeben für Konsum und nicht für Investitionen.
Du bist quasi für den Ansatz, erstmal aufzuräumen, zu schauen, wo man Gelder einsparen kann, bevor ich dann sofort an die Schuldenbremse gehe und sage, ja, man kann ja alles neu verschulden.
Ja, wir haben jetzt eine neue Regierung ab nächsten Jahr, oder wir werden eine bekommen, die wird ein Gesamtpaket vorlegen. Also ich glaube, man wird das nicht sequenziell hinbekommen, sondern es ist ein Gesamtpaket. Aber diese Paketdiskussion, die sollte zu führen sein. Und also im Haushalt ist einiges in Argen, so würde ich es jetzt mal sagen. Und wir müssen, also mit der Transformation, mit den Herausforderungen, die wir haben, die sind nicht ohne Investitionen zu führen.
Bevor wir jetzt auf die anstehende Bundestagswahl zu sprechen kommen, noch eine Sache, die sich dieses Jahr erfreulich entwickelt hat. Und zwar, die Inflation hat sich jetzt so auf plus minus 2% eingependelt. Und das ist ja auch die Zielmarke, die Europäische Zentralbank vorgibt. Sind wir damit jetzt über den Berg oder müssen wir weiterhin vorsichtig sein?
Die Frage ist wie, aber wenn man jetzt sozusagen damit die Zentralbanken meint, also die EZB in Europa oder die Fed in den USA, die ja von einer ähnlichen Problematik steht, die würden sagen, wir sind noch nicht über den Berg. Und zwar ist jetzt eigentlich ja sehr schön, dass die Inflation ist unter anderem durch die hohen Energiepreise, hohen Nahrungsmittelpreise reingekommen. Ist jetzt wieder zurückgegangen, aber jetzt kommen diese Zweitrundeneffekte. Und wenn man sich die Inflationsphasen der Vergangenheit anschaut, die ja schon was länger her sind, dann ist die Inflation zurückgegangen und wieder hochgegangen. Ja, das ist, weil dann ist der erste Impuls, der ist verarbeitet und dann kommen diese sogenannten Zweitrundeneffekte oder Lohnpreisspiralen, die dann einziehen. Und das schaut sich die EZB sehr genau an. Die Löhne sind relativ moderat gestiegen, aber sie sind gestiegen. Insofern, die ist noch nicht raus, diese Lohnpreisspirale oder diese Zweitrundeneffekte. Man sieht ja jetzt auch ein leichtes Anziehen, je nachdem, wie man es interpretiert. Also nein, ich glaube, wir sind nicht über den Berg. Die EZB und die FED sind da schon sehr Aufmerksamkeit. Ich würde es positiv formulieren. Wenn wir es schaffen, dass die Inflation jetzt weiter runtergeht, wir sozusagen raus sind aus diesem inflationären Phase, die wir haben, dann war das eine echte Leistung der Zentralbanken, die Wirtschaft so zu steuern, dass wir dahin gekommen sind. Der schnelle Zinsanstieg der EZB, das hätte man vorher nicht erwartet, dass sie das hinbekommen, ohne zu große Verwerfung. Sondern natürlich, der Baumsektor ist eingebrochen. Also es ist schon so, dass das wirtschaftliche Verwerfung mit sich bringt. Das ist aber auch sozusagen, Sinn der Sache wäre der falsche Begriff, aber man muss ja auch die Wirtschaft abbremsen, damit die Preise und damit die Inflation nicht weiter steigt. Oder das Schnelle, zumindest, man muss sie nicht schrumpfen, aber man muss sie zumindest abbremsen. Also insofern, ich würde sagen, über den Berg sind wir nicht. Es ist jetzt als Wissenschaftler spannend zu beobachten, ob wir es hinbekommen, dass sie wirklich jetzt so abflacht, die Inflation. Das wäre eine große Leistung.
Was sich ja auch quasi eingependelt hat oder was immer noch auf einem sehr hohen Niveau ist, im Gegensatz zur Inflation, sind die hohen Fehlzeiten der Beschäftigten und dadurch auch hohe Personalkosten. Darüber beklagt sich auch die deutsche Wirtschaft. Würdest du ihr Recht geben?
Ja, also es ist ein Thema, an dem Herr Ziebert arbeitet, hier aus dem ZDB. Und es ist also ein spannendes, also für Wissenschaft ist sowas alles spannend. Wenn man in der Wirtschaft ist, dann ist es problematisch. Ja, also wir beobachten das und analysieren das ja. Herr Ziebert hat interessante Arbeiten zum Beispiel gemacht, wie sich eine Grippeepidemie verbreitet, wenn man keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hat. In den USA hat er da Studien gemacht, oder wenn man weniger Lohnfortzahlung hat. Das hat halt auch eine echte Wirkung. Man sieht das, also sieht das sehr schön in den Zahlen. Jetzt bei den Fehlzeiten der Beschäftigten ist es so, dass schon eine gewisse Sensibilität mehr da ist. Also man geht mit Erkältung seltener zu Krankheiten nach Corona. Das ist man ist sich mehr bewusst, dass man andere ansteckt. Allerdings ist das nicht der Hauptgrund für den Anstieg, den wir beobachten. Eine Sache, die sich geändert hat, ist, wie diese Tage erfasst werden. Die werden jetzt elektronisch erfasst und insofern ist es auch ein besseres Reporting. Also ein Teil dieses Phänomens ist ein kommt daher, dass wir jetzt einfach genauere Zahlen haben und es sehen. Vorher haben wir es nicht gesehen in den Zahlen. Ja, das ist also insofern ist so ein bisschen Entwarnung aus der Empirie daraus zu geben. Es ist nicht nur ein reines, die Deutschen werden alle kränker und gehen nicht mehr arbeiten.
Dennoch hat halt Deutschland einen hohen Krankenstand, wohl auch aufgrund der sehr großzügigen Lohnfortzahlung. Herr Siebert hat ja gesagt, dass es sogar somit die großzügigste der Welt ist. Er hat jetzt einen Reformvorschlag gemacht und hat gesagt, oder er plädiert für Teilzeitkrankschreibung. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also es ist ein interessanter Vorschlag. Andere Länder haben das ja auch, diese Teilzeitkrankschreibung, die das da ermöglichen. Und es setzt halt also auf die neuen Möglichkeiten noch an. Wir haben Homeoffice vor 10 Jahren gar nicht so diskutiert, wie wir das jetzt machen. Ja, und also natürlich sind dann auch andere Möglichkeiten da, zum Beispiel einen halben Tag zu sagen, ich bin in der Situation, dass ich eigentlich ganz gut einen halben Tag arbeite, aber einen Tag schaffe ich nicht, so wie ich mich jetzt gesundheitlich befinde. Ich glaube, da ist die Diskussion noch nicht zu Ende. Was sind die Langzeitwirkungen, die man hat, wenn man diese Möglichkeiten hat. Aber das sind eigentlich empirische Fragen. Es sind keine, also es wird ja, bei uns werden ja so Arbeitsthemen immer sehr emotional geführt. Man ist krank oder man ist gesund oder sowas. Also Das lasst uns da ein bisschen auf die Daten schauen, gucken, wie ist die Sachlage und dann schauen, wie weit man solche Vorschläge implementieren kann. Ich glaube, grundsätzlich im Arbeitsmarkt ist, der muss halt auch Schritt halten mit den neuen Entwicklungen. Und Homeoffice ist ja, also macht er ja auch, aber Homeoffice ist auch so eine Sache, die vorher nicht so möglich gewesen ist. Und wie kann man das mit integrieren, auch in solche Regelungen?
Homeoffice bietet ja auch die Möglichkeit, die Ansteckungsgefahr zu verringern, indem ich kränklich von zu Hause arbeite, aber dann niemand anstecke und auch selbst nicht so krank werde. Wenn dich jetzt die möglichen Wahlgewinner fragen würden, was sie ändern sollten nach der neuen Bundestagswahl, welche wirtschaftspolitischen Prioritäten würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
Sagen wir so, das mit dem Zusammenbrechen der Koalition sind die Probleme ja nicht weggegangen. Und die Koalition ist ja eigentlich, ich fand ja schon, irgendwie vielversprechend gestartet, dass man sagt, wir müssen es hinbekommen, die Transformation mit der Marktwirtschaft und mit dem sozialen Ausgleich das zu kombinieren. Das war diese sozial-ökologische Marktwirtschaft, das war das Thema, was sie hatte. Und da standen die drei Parteien für. Dann kamen die Krisen und das, finde ich, haben sie auch ordentlich gemacht. Aber sie haben es nach der Krise nicht geschafft, sozusagen ihr Wirtschaftsmodell zu entwickeln, die sozial-ökologische Marktwirtschaft. Und ich glaube, das ist nach wie vor die Aufgabe, die sich auch die neue Regierung stellen muss. Also das Erste ist erstmal gut, dass wir eine handlungsfähige Regierung bekommen werden. Also es wäre gut, wenn wir eine bekommen und dafür sind die Wahlen sozusagen jetzt die beste Chance. Weil die Regierung hat ja auch schon vorher mehr über die Öffentlichkeit kommuniziert als untereinander, hatte man den Eindruck gehabt. Und es gab einen Wirtschaftsplan aus dem Finanzministerium, einen Wirtschaftsplan aus dem Wirtschaftsministerium. Und das ist übrigens ganz interessant. In den beiden Plänen steckt ja viel Vernünftiges drin, aber da stecken auch eklatante Widersprüche drin. Und wie kriegt man es hin, diese beiden Strukturen so, also daraus einen kohärenten Wirtschaftsplan zu machen? Ein Beispiel will ich erwähnen, oder zwei, wo man auch sieht, wo die beiden sich, also glaube ich, beide aufeinander zugehen müssen. Das eine ist jetzt zur Klimapolitik. Der Emissionshandel ist das Effizienzinstrument. Könnte man viel stärker drauf setzen, während Habeck mit seinem Klimatransformationsfonds und den Förderung für Stahl und Aluminium, also doch auf Subventionsinstrumente setzt. Da könnte man mehr auf Marktinstrumente setzen, was Lindner mit seinem Vorschlag hat. Umgekehrt. Die Infrastruktur, die entsteht nicht durch den Markt. Ja, also das ist, also gibt es auch einen Streit zu, Tesla hat Ladesäulen selber aufgebaut. Ja, aber kriegt man ein Wasserstoffnetz durch den Markt hin? Ich habe da meine Zweifel. Das muss sozusagen, da braucht man ein Investitionsprogramm. Das fehlt im Lindnerschen Vorschlag in dieser Form. Denke ich, müssen die beiden aufeinander zugehen.
Okay. Dafür ist es jetzt wahrscheinlich zu spät, dass genau die beiden aufeinander zugehen.
Die beiden Pläne müssen aufeinander zugeführt werden für die neue Regierung, genau.
Genau, jetzt blicken wir nochmal in die Zukunft. Und als letztes politisches Thema, die gesetzliche Krankenversicherung, das ist ja auch ein Sorgenkind, sowohl in der Politik als auch in den Medien gerne behandelt. Du hattest jetzt mit unserem Kollegen Simon Reif einen Reformvorschlag zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung erarbeitet. Was läuft eurer beider Meinung nach gut und was läuft aktuell eher schief im Gesundheitssystem?
Also Gesundheitssystem hat ja im Moment spannende Zeiten. Also wir haben dieses Krankenhausreformgesetz, das gerade durchgekommen ist. Die Krankenhauslandschaft wird sich ändern. Ein paar Gesetze sind hängen geblieben, jetzt wegen dem Zusammenbruch der Koalition. Aber einige Gesetze auch zur Digitalisierung und Datenzugang. Also das sind schon spannende Zeiten. Wieder als Wissenschaftler spannende Zeiten, wenn man drinsteckt, können das auch unruhige Zeiten werden, die da auf uns zukommen. Aber auf die Frage zur GKV, es ist eine Beobachtung, die allgemeineren Charakter hat, die nicht nur die gesetzliche Krankenversicherung betrifft. Deutschland läuft hinterher in Themen, wo man einen langen Atem für haben muss, also Prävention zum Beispiel. Bei Innovation, also unsere Forschung ist schon klasse, die Umsetzung ins Gesundheitswesen, da hapert es an vielen Stellen. Digitalisierung ist ein ganz gutes Beispiel. Also auch im europäischen Vergleich sind wir bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen hinten dran. Und Prävention auch im europäischen Vergleich, wir hängen hinten dran. Auch Krankheiten, die man eigentlich präventiv rausbekommen müsste, sind wir schlechter als unsere europäischen Nachbarn. Und die These ist, das sind doch alles Phänomene, wo man heute investiert und die Erträge erfolgen erst in die Zukunft. Prävention gebe ich heute Geld aus, damit die Leute in 10 Jahren gesünder sind oder in 20 Jahren. Innovation bedeutet, ich investiere jetzt, damit dann neue Produkte in 5 Jahren, in 10 Jahren, dass ich damit Geld verdiene. Und Gerade da hapert's. Und das ist eigentlich ein Ausdruck, dass unser Gesundheitssystem, das denkt zu kurzfristig. Das denkt nicht langfristig genug, und zwar wirtschaftlich langfristig. Also denken tun die alle langfristig, ja, aber ich muss wirtschaftliche Erträge langfristig erwirtschaften können. Und gut, Politik hat mit ihren Wahlzyklen sowieso ihre eigene Kurzfristigkeit, aber das ist ja in anderen Ländern genauso, zumindest in allen demokratischen Ländern. Aber unsere GKVs, und das kommt jetzt auf den Vorschlag, die bekommen Geld auf einer jährlichen Basis. Da wird ausgerechnet, wie krank sind die Versicherten, und so viel Geld bekommen die, dass sie die gut behandeln können für das nächste Jahr. Das ist aus so einer Versicherungslogik, wo man sagt, ne, das sind Versicherte, Ausgaben nächstes Jahr, da kriegst du die erwarteten Ausgaben, ja. Dann haben die aber keinen besonderen Anreiz, die Krankenversicherer zu sagen, oh, ich mache den gesünder, dass der in 10 Jahren gesund ist, weil ob der in 10 Jahren jetzt gesünder ist oder kränker, wenn er kränker ist, kriege ich mehr Geld. Gut, ich habe auch mehr Ausgaben, aber es ist, rechnet sich nicht, ihn gesünder zu machen. Und das wollen wir erreichen, dass es sich für die Krankenkassen errechnet, wirtschaftlich lohnt, dass es einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, ihre Versicherten langfristig gesünder zu machen. Im nächsten Jahr lohnt sich das durch die Struktur des Risikostrukturs, gleich aber nicht in 5 Jahren oder in 7 Jahren. Und deswegen ist unser Vorschlag, dass man sagt, gebt denen nicht das Geld mit einer Berechnung fürs nächste Jahr, sondern gebt denen das Geld für die Berechnung der nächsten 10 Jahre. Also ich schaue mir den Versicherten an, wie krank ist der? So kriegst du die nächsten 10 Jahre dein Geld. Wenn du den aber jetzt gesünder machst und der muss weniger oft zum Arzt, dann hast du einen Vorteil daraus. Ja, weil du kriegst dieselbe Zuweisung als Krankenversicherer, aber du hast weniger Ausgaben. Also es lohnt sich dann, in die Gesundheit zu investieren.
Genau wie bei der Prävention, aber auch mit der Schuldenbremse sind ja immer wieder ähnliche Themen, wo es halt darum geht, inwiefern blicke ich in die Zukunft oder inwiefern fahre ich nur auf kurze Sicht. Jetzt wechseln wir mal zu dir. Bei dir gab es ja auch eine Neuerung in diesem Jahr. Du wurdest im Herbst von der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas in den Deutschen Ethikrat berufen. Ökonomische Expertise verbindet man ja eher selten mit Ethik. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was du dort machst und wie Wirtschaft und Ethik zusammenhängen?
Ja, gerne. Also zunächst, der Ethikrat ist keine Kommission von Ethikern. Also das ist, wenn man sich wundert, dass da auch jetzt Wirtschaftsprofessoren da sind, sind auch Rechtsprofessoren da drin. Weil nach dem Ethikratgesetz hat der Rat die Aufgabe, die ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen sowie die voraussichtlichen Folgen für Individuum und Gesellschaft, die sich im Zusammenhang mit der Forschung und den Entwicklungen, insbesondere auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften, die ihre Anwendung auf den Menschen ergeben. Also es geht nicht nur um die ethischen Fragen, sondern auch die weiteren gesellschaftlichen Fragen, die darüber hinausgehen. Was macht der Ethikrat? Also auf der Webseite sagt er, er beschäftigt sich mit den großen Fragen des Lebens. Machen wir auch in den Wirtschaftswissenschaften, insofern fühle ich mich da sehr wohl drin. Aber er war es ernsthaft. Also er hat jetzt ein Gutachten gemacht über Klimagerechtigkeit mit der internationalen, der intergenerationellen und auch der innergesellschaftlichen Dimension zu den Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Was hat das für Auswirkungen? Vulnerabilität und Resilienz in der Krise, also das war zur Pandemie ein Gutachten. Ich könnte mir auch vorstellen, also eine ganze Reihe von weiteren gesellschaftlichen Fragen, sei es rund um Migration und Integration, demografischer Wandel und Generationengerechtigkeit, Notwendigkeit der Verteidigungsbereitschaft, sehr ganz neue Themen, die kommen auf die Gesellschaft zu. Was kann die Ökonomie dazu beitragen? Also die Ökonomie ist ja die Wissenschaft der Verteilung knapper Güter. Das wird auch im Gesundheitswesen häufig nicht so gesehen. Es geht immer um die Verteilung knapper Güter. Und da haben wir doch sehr viel zu gelernt in der Ökonomie und sehr viele Methoden entwickelt, wie man solche Fragen beantwortet. Also wie man auf Verteilungsfragen eingeht, da lohnt es sich halt schon anzuschauen, wer eine Maßnahme auf welche Gruppen der Gesellschaft wirkt sie, wie berechne ich das, wie bestimme ich das, wie gehe ich mit diesen Daten um. Viele dieser Themen sind Verhaltensthemen. Auch da hat sich die Ökonomie in den letzten Jahren extrem viel gewandelt. Diese Verhaltensökonomie, Behavioral Economics, da sind viele neue Erkenntnisse zur Wirkung von Normen, zur Wirkung von Anreizen, von Informationen. Und die will ich in diesen Ethikrat reinbringen. Also es hat ja jetzt gerade erst angefangen, da muss man mal sehen, wie weit sich das entwickelt. Aber es ist ganz schön, es sind jetzt zum ersten Mal Wirtschaftswissenschaftler da drin. Und ich sehe schon unsere Aufgabe, auch die Methoden, die wir haben, für die Beantwortung der Fragen des Ethikrats, die da mit reinzutragen.
Vor allem sind alle Themen, die du eben genannt hast, werden ja auch bei uns im Haus bearbeitet, wie Migration, Verteilung. Jetzt bist du nicht nur in den Ethikrat berufen worden, sondern hast auch die Herausgeberschaft für die renommierte Zeitschrift Perspektiven der Wirtschaftspolitik übernommen. Was sind da denn deine Aufgaben? Das ist sicherlich auch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Genau, die Perspektiven der Wirtschaftspolitik sind die Zeitschrift des Vereins für Sozialpolitik. Das ist sowas wie die Deutsche Ökonomengesellschaft, längst nicht deutsch, sondern deutschsprachig, weil Schweiz und Österreich sind auch mit dabei. Und das ist die deutschsprachige Zeitschrift dieses Vereins, der die Aufgabe hat, eigentlich eine Brücke zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu schlagen. Und das würde ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal empfehlen, auf die Website zu gehen. Ab nächsten Jahr ist das alles Open Access, also alle Beiträge sind erhältlich. Und wir bemühen uns da doch sehr, also zu sagen, woran arbeitet die Wissenschaft und was hat das für Implikationen? Die erste Teil in dieser Zeit steht immer, was gibt's Neues in der Wissenschaft? Das ist auch ganz interessant zu sehen, wer hat welche Preise bekommen, was sind neuere Entwicklungen in der Wissenschaft? Also jetzt hat zum Beispiel gerade Ottmar Edenhofer die Thünen-Vorlesung, das war ein Preis des Vereins, gehalten, und zur Klimapolitik, die ist jetzt da abgedruckt. Und das andere ist aber dann aus der Wissenschaft Beiträge für die Wirtschaftspolitik, aber geschrieben für die Öffentlichkeit. Wir haben auch eine ehemalige Redakteurin, die jetzt auch in der Wissenschaft verankert ist, Karin Horn, die Texte sozusagen leserlich macht. Also Wissenschaftler sind ja nicht immer so leicht zu lesen. Das sind schöne Texte, die kann man sehr gut lesen. Und wenn wir jetzt Sonderhefte einführen, eins ist jetzt in der Mache zur Schuldenbremse. Also was sagt die Wissenschaft zur Schuldenbremse? Und ein weiteres zur Industriepolitik, weil das ist jetzt das Schlagwort auf europäischer Ebene. Und auch da machen wir ein Sonderheft zu. Also es ist eine spannende Aufgabe, macht auch Spaß, an diesen Themen zu arbeiten und lohnt sich für jeden einen Blick mal reinzuwerfen.
Das klingt in der Tat sehr spannend. Vor allem habt ihr dann ja richtig brandaktuelle Themen. Also Industriepolitik wird ja auch immer mehr gefordert. Noch als allerletzte Frage, du hast ja eben schon angesprochen, den Verein für Sozialpolitik. Es gibt ja dann nicht nur ein Sonderheft zur Industriepolitik, sondern bei der nächsten VfS-Jahrestagung gestaltest du die Kerntagung zum Thema Revival of Industrial Policy. Welche Bedeutung hat denn das Thema Industriepolitik aktuell für dich?
Also das ist das Thema, das im Moment sehr stark en vogue ist. Wir haben große Aufgaben vor uns, die Transformation der Wirtschaft. Wir haben neue sicherheitspolitische Themen, es fing an mit der Lieferkettensicherheit in der Corona-Krise, in der Corona-Pandemie. Auch jetzt die Sorge, dass in China die Grenzen dicht gemacht werden, die ist da und damit muss man umgehen. Und die Unternehmen gehen damit um, die reagieren darauf, aber auch die Politik reagiert darauf und das läuft unter dem Schlagwort der Industriepolitik. Der Letterbericht, die ist für das Europäische Parlament, ich glaube, der hat 60 Mal erwähnt, der Industriepolitik. Ja, das ist Draghi hat den Begriff nicht so verwendet in seinem Buch, weil er sagte New Industrial Strategy. Also das ist nicht die Politik, sondern eine neue Strategie, die er hat. Und da sind eine ganze Reihe von Fragen, die sich stellen. Also was ist die neue Industriepolitik? Was haben wir da für Daten? Es gibt in der Wissenschaft auch eine neue Truppe von Leuten, die sich mit industriepolitischen Fragen auseinandersetzt. Wie interagiert Industriepolitik mit Wettbewerbspolitik? Eine Kritik an der Industriepolitik ist ja, man fördert meistens dann doch einzelne Unternehmen, aber das kann auf Kosten des Wettbewerbs gehen. Also Schlagwort diese European Champions, das ist natürlich Industriepolitik, ja, aber dann habe ich halt einen Champion und keinen Wettbewerb mehr. Und wenn der auch noch staatlich gefördert wird, ist die Frage, ist das eine gute Idee? Also man hört schon, dass das vermutlich keine gute Idee ist, aber da ist Industriepolitik im Konflikt mit Wettbewerbspolitik. Und diese Linien auszuarbeiten, das wird Aufgabe der Kerntagung, der nächsten Jahrestagen im nächsten Jahr. Also das wird eine sehr spannende Veranstaltung.
Ja, vielen Dank für die Ankündigung und das klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Tagung, die dann stattfinden wird. Und auch vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns und uns über alle möglichen Themen, die uns dieses Jahr beschäftigt haben, aufgeklärt hast. Es wird sicherlich auch im nächsten Jahr spannend werden. Dann nochmal vielen Dank, dass du da warst, Achim.
Ja, Bastian, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt gerne eine Mail an podcast@zdw.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.